Ich kann jeden Jugendlichen fragen, egal ob er ein Abitur macht oder ob der einen Hauptschulabschluss Klasse 10 oder 9 hat, was stellst du dir in 5 oder 10 Jahren vor? Die sagen alle, ich möchte eine schöne Wohnung haben, ich möchte ein Auto haben, ich möchte Familie haben, ich möchte 2 Kinder haben. Das ist völlig unabhängig vom sozialen Stand, das wollen alle. Und das ermöglichen wir ihnen ganz einfach. Und da gibt es so ein paar Highlights. An jedem Standort haben wir eine Glocke hängen. Jedes Mal, wenn ein junger Mensch einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, kommt er in unser Büro, klingelt die Glocke und alle Personen aus allen Räumen strömen dahin, applaudieren und dann darf der junge Mensch einfach mal sagen, wo die Reise hingeht, ja, wie er das gemacht hat. Auch ich zweifle manchmal. Ja, und wenn ich das höre, wenn ich die Glocke höre, dann bringt mir das die volle Überzeugung wieder. Das ist toll.
Gänsehaut.
Ja.
Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
Herzlich willkommen, gerade Ihnen, ganz persönlich. Das ist der Podcast, in dem es darum geht, wie sich unsere Stadt nach der Kohle neu erfindet. Was läuft schon gut? Was soll besser werden? Und wir besprechen das mit den Menschen, die eine Idee haben für Essen und die wahr werden lassen. Auch ohne Kohle, mit ganz viel Feuer, mit ganz viel Energie. Übrigens habe ich jetzt auch mal Fragen beantwortet. Ich war zu Gast im Podcast Essen im Ohr. Essen im Ohr von Radio Essen, mein Freund Christian Pflug, Chefredakteur des Senders, hat mich eingeladen. Wir sprechen über die Faszination von Podcasts, vor allem wenn man sie exklusiv für eine Stadt wie Essen macht. Warum dabei auch ein Zahnarzt neben uns sitzt. Die Auflösung in den Shownotes, da gibt's dann die ganze Folge. Mein heutiger Gast kümmert sich um eine Problematik, die gigantisch ist und die ich nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß nicht, was Sie beruflich machen. Vielleicht studieren Sie auch gerade, sind in der Ausbildung. Ich weiß auch nicht, ob Sie das gern machen, was Sie machen, ob Sie Ihren Traumberuf gefunden haben oder vielleicht nochmal wechseln möchten. Aber immerhin haben Sie was. Es gibt unglaublich viele Menschen in unserer Stadt, junge Menschen, die sind in einer ganz seltsamen Zwischenphase gefangen. Die sind unter 34 Jahre alt, die sind nicht in der Schule, die haben keinen Beruf, die machen gerade keine Ausbildung, die studieren nicht. Sie sind unserer Stadt, sie sind im Grunde Deutschland verloren gegangen im Moment. Ich hatte keine Ahnung, dass es diesen Zwischenraum auch in dieser Größe gibt. Wir sprechen gleich über Zahlen. Also es sind Menschen ohne Perspektive, bis sie auf die Joblinge stoßen und auf deren Managing Director Raphael Karasch und sein Team. Ja, wo treffen wir uns? Im Basecamp, das ist direkt am Bahnhof, gegenüber vom Hotel Essener Hof. Es sieht aus wie ein Startup.
Ja, so ein bisschen. Ist es das auch? Wir sind seit vielen Jahren mit Jobling ja schon unterwegs und wir haben irgendwann festgestellt, um die junge Generation zu erreichen, müssen wir nicht nur gute Themen haben, wir müssen auch Orte schaffen, wo sie gerne hinkommen. Und mit dem Basecamp haben wir hier einen Lernort geschaffen, der erstmal ziemlich cool ist, weil er rau ist, weil er nicht fertig ist, weil er industrial ist, aber vor allen Dingen, weil er unfassbar gut zu erreichen ist und die Rückmeldung unserer Teilnehmenden ist natürlich, da kommen wir gerne hin und
ja,
das wollen wir erreichen.
Ist auch top modern, ne? Diese unverputzten Betonwände, vielleicht bleibe ich gleich hier.
Ja, mach das, mach das.
Also Joblinge, eine deutschlandweite Initiative, über die wir noch sprechen, aber nicht alle dieser vielen Standorte haben ein sogenanntes Basecamp. Wir sind hier in einem Basecamp. In Frankfurt gibt's eins, München, Berlin, Hamburg, aber eben auch Essen. Was macht ein Basecamp besonders?
Also die ursprüngliche Idee des Basecamps war ganz einfach. Joblinge hat von Anfang an immer bei den Jugendlichen, die wir in Ausbildung bringen, und das sind deutschlandweit sehr, sehr viele,
tja,
haben wir immer gesagt, wir wollen die Ausbildungsbegleitung mitdenken. Das heißt, wir wollen nicht einfach uns auf die Schulter klopfen und sagen, hey, sind wir toll, dass wir jetzt junge Leute in Ausbildung gebracht haben. Wir wollen das Ganze nachhaltig gestalten. Und diese Ausbildungsbegleitung garantiert einfach diese Nachhaltigkeit, um dann eine Zahl zu nennen. Also 87% unserer Teilnehmenden sind nach einem halben Jahr immer noch in der Ausbildung. Und wenn sie die Probezeit geschafft haben, ist das schon mal ganz gut. Und wir haben dann eben gesagt, wir wollen das weiter professionalisieren. Ja, und mit dem Basecamp haben wir eben genau diesen Ort geschaffen, wo sie zum Lernen hinkommen können, wo wir aber auch nicht nur mit den Jugendlichen sprechen, sondern, und das wird immer wichtiger, auch mit den Ausbilderinnen und Ausbildern, die wir so ein bisschen auf die Generation, die da so kommt, vorbereiten müssen.
Ach ja, normalerweise haben wir vorne so ein bisschen kleines Vorspiel, Vorgeplänkel. Ich würde das gerne einfach skippen und direkt rein, weil wir, glaube ich, ein Thema besprechen, das viele in der Stadt gar nicht auf dem Schirm haben. Wir werden hier eine spannende Zeit verbringen. Fangen wir an?
Ja.
Es gibt Menschen in Deutschland unter 34, die in einer Art, ich nenne es mal Zwischenwelt, leben, die ich nicht kannte. Also die machen keine Ausbildung, die sind nicht im Studium, die sind nicht in der Schule und die haben keinen Beruf. Was machen diese Menschen den ganzen Tag?
Ja, das ist eine Gruppe, die so groß ist, dass man denen sogar einen Namen gegeben hat, der englischen Begriff Neither Employed in Education nor Training. Das sind die sogenannten Needs. Und die Bertelsmann Stiftung beziffert diese Zahl in dieser Altersgruppe auf ungefähr 1 Million. Schaut man sich das Ganze nochmal an und schaut sich diese Gruppe der 20- bis 34-Jährigen an, können wir nochmal durch die Bertelsmann Stiftung konstatieren, haben wir ungefähr 3 Millionen Menschen, die keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Ja. Das eine sind die Needs, die dann vielleicht gerade so ein Zwischenjahr machen, gerade nichts machen, die vielleicht sich anders finanzieren, ja.
Das wäre dann, was ich zum Beispiel nach dem Abitur ein Jahr mal raus, das ist jetzt nicht eure Kunden.
Die erwischen wir auch, weil so manch einer, der sich ein Jahr Auszeit nimmt, um zu überlegen, was er denn tun könnte, kommt noch nicht nach einem Jahr zu dem Ergebnis und braucht noch ein Jahr länger. Also auch da kommen über verschiedene Programme natürlich auch junge Menschen mit Abitur schon mal zu uns. Das ist aber eben nicht so gängig. Wir haben eben viele Menschen, die keine Berufsausbildung haben, und die Problematik daran ist ganz einfach, wenn sie mit 34 keine Ausbildung gemacht haben, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass sie arbeitslos sind, aber oft in prekären Beschäftigungsverhältnissen unterwegs, im Niedriglohnsektor, und das heißt gegebenenfalls aufstockende Leistung, und bei der Rente sieht es dann ganz böse aus, und bei gleichzeitigem Fachkräftemangel ist das etwas, da müssen wir unbedingt gegen angehen.
Weil die Menschen in einer verlorenen Situation. Wir haben sie verloren. Also klar, denen fehlt was, sagen wir von außen schauend, aber wir brauchen sie ja.
Ja, genau. Ne? Also wenn wir ganz einfach uns die Demografie anschauen, ja, jetzt mag man vielleicht sagen, okay, wir haben gerade irgendwie so eine wirtschaftliche Delle, Unternehmen entlassen Leute, ja, das ist alles schlimm. Nichtsdestotrotz wird dieser demografische Wandel dadurch nicht eingeschränkt. Ja? Also es wird weiterhin so sein, dass wir wirklich jeden Kopf und jede Hand vor allen Dingen brauchen, wenn ich so ans Handwerk denke, dass wir die jungen Menschen wirklich aktivieren. Wir müssen sie zurückgewinnen, wenn wir sie verloren haben. Und dafür brauchen wir halt Instrumente, die sehr, ja, ich sag mal, sehr trickreich, sehr findenreich, sehr ideenreich sind. Mhm. Und da ist Joblinge, glaube ich, schon ganz weit vorne, eben in der Aktivierung dieser jungen Menschen.
Ich habe mir angeschaut, was ihr macht das ja in ganz Deutschland. Wenn man da mal so eine Gruppe sieht, gibt's ja auch Fernsehbeiträge, ihr wurdet schon häufig besucht, die sich da beraten lassen. Das sind ja gute Typen. Auf einen Jungen sind wir besonders stolz, da kommen wir vielleicht nochmal drauf, den werden wir noch kennenlernen, aber fangen wir mal vorne an, wie gerät man in so eine Situation, also dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung zu stehen, sag ich mal.
Also ich glaube, das ist natürlich sehr, sehr vielschichtig. Wie ist die Berufsorientierung in der Schule? Ja, wie ist die Berufsorientierung in Klasse 8, 9, 10? Es wird sehr, sehr viel gemacht. Die Frage ist immer, wie zielführend ist das? Und das, was sich Jobling immer so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat, ist, wir wollen messen, was wir da tun. Und das ist natürlich jetzt in der Schule nicht so ganz einfach möglich. Klar, ich kann sagen, wie viele verlassen die Schule, wie viele gehen in Ausbildung. Wie viele wollen aber vielleicht auch nochmal eine Schleife drehen und sagen, ich mache den nächsthöheren Schulabschluss. So, und hier ist zum Beispiel ein Punkt, wenn die das nicht schaffen. Ja, ich versuche am Berufskolleg meine mittlere Reife nachzumachen und ich merke nach einem halben Jahr, ich schaff's nicht. Ich breche die Schule ab. Wo bleibt dieser junge Mensch? Ja, ja. Man struggelt, man ist vielleicht dann ein halbes Jahr raus, guckt, oh, nochmal bewerben, die Bewerbungen sind nicht gut, wo soll ich hingehen? Ich war zwar bei der Berufsberatung, die haben mir vielleicht nicht geholfen oder ich kam mit jemandem nicht klar oder die haben mich nicht eingeladen, was auch immer, ja, ohne jetzt irgendwem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber es passiert relativ schnell, wenn wir über junge Menschen sprechen, die keine großen Problemlösungskompetenzen haben vielleicht. Das ist ein Problem, das sie nicht von alleine lösen können. Und was dazu kommt, sie haben alle kein Netzwerk. Und wenn ich von mir selber spreche, ich bin sitzen geblieben, mein Vater hat mir damals eine Ausbildung besorgt bei seinem Sangesbruder. Da wäre ich selber nicht drauf gekommen, aber das hat funktioniert, weil wir ein Netzwerk hatten. Und das ist das, was vielen jungen Menschen fehlt, eben ein solches Netzwerk. Wen kann ich fragen?
Mir ist völlig klar, dass es diese Menschen gibt. Mir ist die Zahl einfach so unbegreiflich, dass wir von einer Million Menschen sprechen. Und so ein großes Land sind wir ja nun mal nicht. Ihr lernt diese Menschen kennen. Womit beschäftigen die sich in so einer Phase? Was ist deren Lebensinhalt? Also mir ist ja auch bewusst, dir ja auch, wie sehr Beruf auch Identität ist. Mhm. Bin ja sehr, jeder Party heißt ja. Es ja, und was machst du so? Ja. Was machen die so?
Ja, sie sind vielleicht mit vielen anderen zusammen, die eben auch nichts machen. Ja, und das ist dann vielleicht in so einer Bubble auch eine gelebte, gefühlte und gelebte Realität. Man kommt vielleicht eh nicht raus, ich weiß eh nicht, was ich tun soll. Man hält sich irgendwie über Wasser. Manche sind auch familiär sehr stark eingebunden. Einige arbeiten halt nebenbei ein bisschen im Minijob und kommen irgendwie klar. Ja, es sind natürlich auch viele dabei, die vielleicht überbordende Vorstellungen haben. Ja, ich muss Influencer werden, ja, ja, ja. Oder irgendwas mit Medien oder Alle wollen Automobilkaufleute werden, weil sie davon ausgehen, das ist genau das, was ich brauche. Aber die Frage ist immer, wie ist diese Wahl oder diese Vorstellung getriggert? Und das, was wir oftmals machen, ist, wir gehen so ein bisschen in die Köpfe rein und gucken mal ganz genau nach, was ist denn eigentlich das, was dir entspricht und was du wirklich machen willst? Ja, und das ist ein großes Aha-Erlebnis. Wir arbeiten halt in Essen sehr eng mit dem Jobcenter zusammen, die uns viele Jugendliche zuführen pro Jahr. Und das funktioniert wunderbar, aber wie gesagt, diese sogenannten Needs, die gerade von keinem erreicht werden, die erreichen wir.
Joblinge, müssen wir mal die andere Seite jetzt beschreiben. Was macht ihr? Das ist eine gemeinnützige AG in ganz Deutschland?
Ja, wir sind ein sogenanntes Social Franchise System. Ja, wir haben eine Dachorganisation in München und haben insgesamt 9 einzelne gemeinnützige Aktiengesellschaften. Also das Konstrukt ist schon ziemlich funky, weil wir unterliegen dem deutschen Aktienrecht. Ja, wir haben 6 Gründungsaktionäre. Wir haben 3-mal im Jahr eine Aufsichtsratssitzung und einmal auch eine Hauptversammlung. Das ist alles sehr juristisch geprägt. Ich finde das total spannend. Ja. Der Hintergrund, warum wir das so gemacht haben, ist relativ einfach. Wir arbeiten mit Spendenmitteln und da haben wir überlegt, welche Unternehmensform spricht denn für am meisten Transparenz? Und genau das, was ich gerade gesagt habe, ne? Ja. Also 3 Aufsichtsratssitzungen plus Hauptversammlungen zeigt natürlich schon, wir werden da sehr stark kontrolliert und wir haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Unternehmen, die uns auch finanziell unterstützen, das langfristig tun und das heißt, wir müssen transparent sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Aktionäre, das sind Privatpersonen oder sind das Unternehmen?
Das sind Unternehmen. Das sind Unternehmen, die sich mittlerweile in Essen eben 2012 schon zusammengeschlossen haben. So lange sind wir jetzt schon unterwegs und das funktioniert halt sehr gut und bundesweit laufen wir halt unter der Dachmarke Joblinge, aber wir sind eben die Joblinge GRG Ruhr.
Mhm. Und man sieht es schon auf der Seite, das ist alles hochprofessionell gemacht, diese Kampagnen, eure Erfolge auch, die ihr da habt, Preise, die ihr gewonnen habt, das ist kein Förderverein der verträumten Ideen, ihr meint das ernst, ne?
Ja, dazu muss man vielleicht wissen, initiiert wurde das Ganze von BMW und der Boston Consulting
Group. Ja, das so spürt man auch.
Ja, und wenn man jetzt überlegt, so eine weltweit tätige Unternehmensberatung, dann kann man sich schon vorstellen, was denen wichtig ist, nämlich wie können wir hier die Wirkung messen? Ja, wie können wir wirklich im System etwas verbessern? Und das war von vornherein immer die Idee, ganz einfach zu sagen, wir wollen sehen, was geben wir vorne rein, was kommt hinten raus. Und das war vom ersten Tag an wirklich das, was Joblinge für mich auch so anders gemacht hat. Wir machen soziale Arbeit messbar. Mhm. Ja, und das ist nicht ganz einfach. Nur in unserem Fall ist es total einfach. Jugendlicher kommt, habe ich den am Ende in die Ausbildung gebracht? Ja oder nein? Schwarz oder weiß? Ganz einfach. Ja, also man kann genau messen, wie dieses Geld angelegt ist. Und das macht für mich auch den Charme so ein bisschen auch aus, dass ich als Sozialarbeiter dieses Thema mit einer unternehmerischen Haltung angehen musste und es unfassbar gerne tue.
Ja, okay. Erstmal vielen Dank, dass du so präzise kurz antwortest. Ich habe nämlich, glaube ich, fast 7 DIN A4 Seiten Fragen und wir kommen vielleicht durch. Also, ich merke schon, gute Leute stehen dahinter, Unternehmen, die wirklich was bewirken wollen. Das klingt jetzt so nach Marketing, aber die auch sagen würden, wir steigen aus, wenn es nicht funktioniert. Und das spürt man einfach so. Es funktioniert aber. Ihr braucht aber eine Ressource, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben, nämlich ihr müsst ran an diese Jugendlichen in dieser Situation. Wie kommt ihr an sie ran? Jobcenter hast du angesprochen.
Ja, genau. Also Jobcenter, das ist sozusagen der Kern dessen, was wir tun. Das sind in Essen jetzt 80 Jugendliche, die über das Jobcenter zu uns kommen. 4 Gruppenstarts, a 20 Jugendliche.
Oh ja.
Genau, 80 pro Jahr und wie gesagt, wir machen das jetzt schon seit 2013 eben operativ, ne? Das heißt die roundabout 1000 schon in Essen.
Toll.
Wir haben weitere Projekte, also wo wir auch mit Geflüchteten arbeiten, das geht auch in der Regel über das Jobcenter, aber wir haben natürlich irgendwann auch festgestellt, es wird schwieriger, die zu erreichen und das haben nicht nur wir festgestellt, das sagt die Bundesagentur für Arbeit, die Jobcenter sagen auch, ne, wir laden die ein und die kommen nicht, was ist denn mit denen? Und da haben wir eben halt auch ein Projekt aufgesetzt, das nennt sich Plan A, wo wir die Jugendlichen zunächst einfach mal an Brennpunkten aufgesucht haben, um sie nochmal zurück ins Boot zu holen, zu sagen, hier Ausbildung, denkt nochmal drüber nach, wäre doch was, ne? Dann kam Corona und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wo sind sie denn jetzt? Ja, wo sind sie denn? In sozialen Netzwerken. Und genau da sind wir jetzt aktiv, dass wir eben mit dieser Plan A, es war eine Kampagne, mittlerweile ist es ein Geschäftszweig von uns, junge Menschen aktivieren über Social Media, über Instagram und TikTok Reels ausspielen, die registrieren sich bei uns. Wir nehmen innerhalb von 48 Stunden Kontakt auf und damit erreichen wir exakt diese Needs, die sich vorher ausgeklingt haben.
Ja, verstehe ich, dass es so funktionieren soll, aber es muss ja nicht so funktionieren. Also wenn ich irgendwo im Eigeninitiativen Plakat sehe, sage ich ja nicht automatisch, ach Gott, da melde ich mich. Oder wäre ich so ein Typ, der auf so ein Reel anspringt und sagt, oh ja, Ausbildung wäre nicht schlecht, wäre ich vermutlich gar nicht in dieser Situation. Also müsst ihr ja wirklich die Menschen auf eine ganz besondere Art ansprechen. Ganz kurz, bevor ihr ins Internet gegangen seid, wo waren denn die Orte in unserer schönen Stadt, wo ihr Jugendliche gefunden habt, eure Klientel?
Ja, also ich selbst war dabei, wie wir im Limbecker Platz mit einem Stand waren und an einem Wochenende 600 Jugendliche angesprochen haben. Wir haben mitgezählt. Ja,
krass.
Die wir einfach darüber informiert haben, ja, pass mal auf, wie sieht's aus? Hast du eine Ausbildung? Wie sieht's aus? Brauchst du, kannst du, welche Hilfe, was auch immer, ja? Und dabei haben wir sehr viele Jugendliche erreicht, ja, die dann tatsächlich gesagt haben, okay, ich brauche jetzt eher was Niederschwelliges, weil auch das gehört zur Wahrheit. Unsere Teilnehmer, die wir im Klassikprogramm haben, also wo die jungen Leute übers Jobcenter kommen, die sind im Durchschnitt 21 und haben in den letzten 3 Jahren, also haben den letzten Schulabschluss vor 3 Jahren gemacht. Das heißt, 3 Jahre strugglen, tiggeln, was auch immer, die sind maßnahmemüde. Die haben dann die eine oder andere Maßnahme gemacht und die wollen keine Vollzeitmaßnahmen. Und das ist das Charmante an Plan A. Wir sprechen miteinander, wir machen 3 Coachings und dann kommst du sofort mit Unternehmen in Kontakt, die dich ausbilden wollen. Also das ist sehr kurz, sehr konkret, sehr prägnant und ist sehr erfolgreich. Also alleine jetzt in diesem Jahr haben wir im Ruhrgebiet, muss ich dazu sagen, also in Essen, Gelsenkirchen und Dortmund, 62 Jugendliche über dieses Programm bereits in Ausbildung gebracht und das alles rein privat finanziert.
Tja, irre. Wie reagieren denn die Jugendlichen? Die sagen ja nicht, stimmt ja, alle um mich herum haben einen Beruf, vielleicht wäre das ja auch was für mich. Trotzdem müssen sie ja offensichtlich positiv, also viele zumindest positiv reagieren.
Ja, genau, das ist der Punkt, weil das ist vielleicht ein Impuls. Dazu muss man verstehen, wie dieses Ausspielen dieser Reels auch funktioniert. Ja, die Jugendlichen haben sich in irgendeiner Form mal nach Ausbildung erkundigt. Wir kennen das alle. Ja, wir suchen irgendwas bei Google und plötzlich kriegen wir genau zu dem Thema unfassbar viel Werbung. Ja? Und ähnlich läuft das eben mit den Reels. Ja, die haben irgendwann mal über Ausbildung gesucht oder sich informiert und plötzlich bekommen die von uns was ausgespielt, wo eben nicht ich als mit 50er irgendwie erzähle, hey, mach doch mal eine Ausbildung. Ja. Das sind authentische Jugendliche, die wir durchs Programm gebracht haben, die dann wirklich auch erzählen, hör mal, ich habe genau diesen Weg von dir gehabt, ich habe es geschafft, das schaffst du auch, ne, melde dich mal. Ja, also dass es wirklich sehr authentisch ist und nachvollziehbar und die Jugendlichen sich dann tatsächlich auch bei uns melden. Und das ist wirklich ein absolutes Erfolgskriterium. Ich sage immer, wenn sie das geschafft haben, sich zu registrieren, ja, wir erreichen anschließend nicht alle, das ist völlig klar. Ne? Also manche gehen nicht ans Telefon, manche gehen ans Telefon und sagen, woher habt ihr meine Telefonnummer? Ja, von dir. Ja, ne? Also die wir erreichen, die haben diesen einen klitzekleinen Impuls. Sie haben sich intrinsisch sozusagen gemeldet. Ja. Und das ist der wichtigste Impuls, den man braucht. Wenn sie das getan haben, und sie bekommen relativ schnell eine Rückmeldung und einen Kontakt.
Der schafft den Rest auch.
Genau, also den fangen wir, den kriegen wir, ja, also mit ganz vielen, mit tollen Mitarbeitenden, die einfach auch ein Händchen dafür haben, aber auch mit Vorbildern.
Welche Sehnsucht erfüllt ihr dann, dass ich dazugehöre, dass ich mich selbst wieder aufbaue?
Keine Ahnung. Ganz genau. Also ich kann jeden Jugendlichen fragen, egal ob er ein Abitur macht oder ob der eine Hauptschulabschluss Klasse 10 oder 9 hat, was stellst du dir in 5 oder 10 Jahren vor? Die sagen alle, ich möchte eine schöne Wohnung haben, ich möchte ein Auto haben, ich möchte Familie haben, ich möchte 2 Kinder haben. Das ist völlig unabhängig vom sozialen Stand oder das wollen alle. Mhm. Und das ermöglichen wir ihnen ganz einfach. Ne? Und das zeigen wir ihnen auch. Und jetzt wird ja viel auch diskutiert, ne, ja, der Mindestlohn ist jetzt so hoch, dass viele Jugendliche sagen, ey, ich gehe lieber mal lochen, schön keulen und habe dann direkt meine 15, 1600 netto im Monat. Wir müssen die Übersetzung herstellen, eine Ausbildung ist viel besser. Weil bei diesen 15, 1600 bist du in 10 Jahren auch noch. Machst du eine Ausbildung, bist du ganz woanders. Ja, und das ist halt auch eine Übersetzung, die es braucht. Und letztendlich ist es ein Wunsch, den sie äußern, wo wir sie in die Lage bringen, tatsächlich diesen zu verfolgen.
Ihr schreibt ganz deutlich, vermitteln ist eure Hauptaufgabe. Also euer Job ist Vermittlung, heißt eine Brücke zu bauen zwischen A und B. Ich habe verstanden, A sind die Jugendlichen. Ja. Was ist B und was ist die Brücke?
Ja, B sind natürlich die Unternehmen. Mhm. Ja, ne?
Wie groß müssen die sein? Da können es auch Handwerks
sein. Das ist völlig egal. Also wir haben hier wirklich einen Handwerksbetrieb, der alle 3 Jahre einen Azubi hat. Mhm. Wir haben Großunternehmen, die wirklich pro Jahr 20 Azubis haben, denen es natürlich viel leichter fällt. Ich sag's jetzt mal richtig böse, mal einen mitzunehmen, der ja vielleicht nicht alle Skills mitbringt, ja, aber das kann einem Abiturienten genauso passieren.
Ja, klar.
Da geht's einfach darum, die Unternehmen vielleicht auch ein Stück weit zu befähigen, mit diesen Zielgruppen zu arbeiten. Nicht jeder Betrieb traut sich zu, mit einem jungen Menschen mit Fluchthintergrund zu arbeiten, bis sie sich begegnen. und feststellen, der spricht super Deutsch, ne? Das hat dann auf dem Papier ein B1-Niveau, ja, und der Arbeitgeber sagt, nee, das kriegen wir hin. Also das kriegen wir auf jeden Fall hin.
B1
ist das Sprachniveau. B1 ist das Sprachniveau, ne? Also das wir auch immer mindestens voraussetzen für die Teilnahme am Programm. Ein Träumchen wäre natürlich, wenn alle ein B2-Niveau hätten, um die Ausbildung zu starten, aber wir bringen sie so ungefähr auch dahin, dass sie dieses Niveau haben. Aber du sagtest gerade auch irgendwie dieser Weg dahin, was passiert zwischen A und B, ja, das ist natürlich unfassbar viel. Und wenn ich unser klassisches Programm nehme, ist es die jungen Menschen, auch wenn sie vom Jobcenter geschickt werden, sind freiwillig bei uns. Sie müssen sich im Rahmen einer gemeinnützigen Arbeit diesen Platz verdienen. Ja, wir sind hier in Essen beim VKJ und renovieren Kindergärten rauf und runter und wollen einfach nur sehen, schaffst du es 3 Tage zu kommen. Mhm. Und dann hast du verdient, am Projekt teilzunehmen. Und das macht etwas mit den jungen Leuten. Die haben sich teilweise zum ersten Mal in ihrem Leben mit eigenen Händen was erarbeitet. Und das geben sie nicht mehr auf. Das heißt, wir haben eine recht geringe Abbrecherquote. Ja, plus, dass sie dann auch wirklich sagen, jetzt will ich auch was zurückbekommen. Und sie bekommen es zurück. Und das ist halt ein ganz wichtiger Faktor. Wir haben diese Praxisnähe. Wir haben viele Unternehmen, die sagen, ich senke meine Einstiegskriterien, ja, damit du eine Chance bei mir bekommst, weil ich weiß, du hast dich bewiesen, um bei Joblinge teilzunehmen. Mhm. Das heißt, eine Grundmotivation ist da. Deswegen kann ich das machen. Wir haben ein Kulturprojekt, wo wir den jungen Leuten einfach mal so zutrauen, ihre Komfortzone zu verlassen, weil sie das auch müssen, weil das ein wichtiger Faktor ist für die Umorientierung bei den Berufen. Und für mich das Nonplusultra und das absolute Highlight in unserem Programm, sicherlich unser Mentoring-Programm, wo jeder Jugendliche einen ehrenamtlichen Mentor, eine ehrenamtliche Mentorin bekommt für das halbe Jahr. Die treffen sich einmal in der Woche für eine Stunde, bekommen einfach auch nochmal etwas weniger pädagogisch, vielleicht auch mal sehr deutlich gesagt, was sie besser tun sollten oder nicht, ne? Ja. Aber einfach auch flankiert werden. Und wenn ich dann sehe, sie mussten sich am Anfang gemeinnützig engagieren und bekommen jetzt dieses Ehrenamt, dieses Engagement von einem Mentor zurück, verstehen sie plötzlich, wie funktioniert unsere Gesellschaft? Ja. Das ist für mich ein absoluter Kern.
Sie kriegen einen persönlichen Unternehmensberater, nur für sie.
Absolut. Krass. Ein paar von denen sind es sogar. Ja.
Irgendwann habt ihr ein Unternehmen gefunden, das sagt, wir lassen uns ein auf, nennen wir sie Vanessa. Wir wagen das mal mit der Ausbildung. Also eine Ausbildung einer Person, die vielleicht schon gelernt hat, ganz ohne so eine Art beruflicher Verwendung ihr Leben zu gestalten. Das hast du gesagt, das ist auch eine Herausforderung, aus dieser Bubble wieder rauszukommen. Ja. Kann man vielleicht vergleichen mit einer obdachlosen Person, der man sagt, ja, hier hast du eine Wohnung, viel Glück. Das wäre so einfach, ist das nicht, ne?
Nee, genau. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen das Ganze flankieren und begleiten. Ich habe es gerade schon mal gesagt. Viele unserer Teilnehmenden haben halt nicht so diese Lösungskompetenz, Problemlösungskompetenz. Ja. Jedes Mal, wenn etwas auftaucht, das für uns vielleicht, ich beschreibe das mal so ein kleines Steinchen, wir wissen, wie wir damit umgehen können, wir kicken es zur Seite, laufen weiter. Für die wird dieser Stein zu einem Riesenfelsen, an dem sie nicht vorbeigehen können.
Wir kennen das alle, wir kennen alle solche Steine, wo andere Leute sagen, das kann doch nicht wahr sein, ruf doch da an, ist doch kein Problem. Nee, mach du das lieber.
Und dafür sind wir dann ganz einfach da. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich auch eins der Erfolgsrezepte. Also erstmal sind wir sehr eng dran, während der Teilnahme natürlich an den Jugendlichen. Wir sind, glaube ich, ganz gut darin, auch so ein bisschen zu lesen, an welchem Punkt müssen wir immer noch so ein bisschen eingreifen. Die Unternehmen wissen oftmals auch um vielleicht die eine oder andere Schwäche, aber auch die eine oder andere Stärke. Und sie nutzen ganz einfach auch unser Beratungsangebot während der Ausbildung, dass wir eben Angebote machen. Und diese Nachhaltigkeit ist uns wichtig. Wir rufen jeden unserer Teilnehmenden, und wir nennen die übrigens Alumni, weil wir einfach auch noch eine Wertigkeit der dualen Ausbildung gegenüber dem Studium herstellen wollen, was für mich absolut gleichbedeutend ist, also gleich wichtig ist. Diese Care Calls, die wir machen, einmal im Monat rufen wir die an, in den ersten 6 Monaten, und rufen wirklich an und fragen, wie geht's dir in der Berufsschule? Kommst du mit den Kollegen klar? Du bist in einer Teilschicht oder wie auch immer. Ganz simple Fragen wie, du bist gerade umgezogen, hast du deinen Strom umgemeldet?
Ja.
Also simple Dinge aus dem Leben heraus, weil das ist etwas, das Schule eben vielen jungen Leuten nicht mitgibt.
Das ist Familienersatz, ne?
Ja, genau.
Da bist du ja als Sozialpädagoge voll in deinem Element.
Ja, ich glaube schon, aber immer, wie gesagt, vor dem Hintergrund, mein Ziel ist es, ja klar, ich will den Menschen helfen, ja, aber ich habe das zweite Ziel, ich möchte diese Nachhaltigkeit herstellen.
Diese 6 Monate sind eine kritische Phase, ne? Diese Probezeit, und zwar nicht nur, dass das Unternehmen sagt, es passt nicht, ne? Du passt nicht zu uns, sondern dass die Jugendlichen, dass eure Leute sagen, das ist alles so viel, in meinem Leben verändert sich so viel, die Kollegen, der Vorgesetzte, allein das Aufstehen morgens, das ist zu viel für mich.
Es ist unter Umständen die totale Überforderung. Ja. Ja, wir bereiten natürlich die Leute darauf vor, also das, was ihnen im Unternehmen blüht, sag ich mal, das wissen sie eigentlich, weil natürlich, ich empfehle jedem Unternehmen und jedem Jugendlichen, macht vorher ein Praktikum, lernt euch kennen, dass ihr genau wisst, wie sind die Wege, wie sind die Regeln und so weiter und so fort. Das ist natürlich das, was wir immer uns wünschen, weil dann ist der Sprung ins kalte Wasser nicht ganz so extrem. Nichtsdestotrotz, ich habe jetzt 2 Wochen Praktikum gemacht, war super. Danach konnte ich mich eine Woche erstmal ausruhen. Mhm. So, das ziehst du jetzt durch und zwar den Rest deines Lebens. Ja, ne? Das macht Angst, ja, das kann überfordern und genau da wollen wir sagen, aber es bringt dir auch ganz viel. Ne? Und wir wissen natürlich auch, wenn wir über gesellschaftliche Teilhabe sprechen, wie findet die am besten statt? Die findet immer am besten übers Arbeitsleben statt.
Ja. Es sind ja auch keine Almosen der Unternehmen, muss man ja sagen. Die suchen ja wirklich Leute. Und die lassen sich darauf ein, mittlerweile ja auch Menschen einzustellen, die es nicht darauf angelegt haben, bei ihnen Karriere zu machen. Diese Zeit der 80er, 90er, wo die Unternehmen freie Auswahl hatten, ist ja vorbei. Das heißt, ich muss akzeptieren, da sitzt Vanessa und fragt erstmal nach einem Matcha Latte.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen arbeiten wir auch eben mit den Ausbilderinnen und Ausbildern sehr eng zusammen. Also wir haben jetzt erst gestern noch wieder ein Austauschformat gehabt in Gelsenkirchen, wo die Unternehmen wirklich dankbar sind, dass wir ihnen auch den einen oder anderen Hinweis geben und sich einstellen auf, jetzt nicht Gen Z sagen, aber grundsätzlich vielleicht auf andere Lebenswelten, auf andere Lebensrealitäten. Nehmen wir mal das Smartphone, ja. Als wir aufgewachsen sind, da gab es sowas noch nicht, ja. So eine absolute Reizüberflutung mit hohem Suchtpotenzial, ja. Das mich vielleicht von Dingen ablenkt, die gerade wichtiger sind. Ne? Und das zu erkennen und vielleicht auch dann mit den Jugendlichen gemeinsam nochmal darüber zu sprechen, das und das sind die Regeln, das und das kannst du machen, das nicht machen, ist wichtig, die Lebenswelt näher zu bringen, eine Lebensrealität näher zu bringen, bei Geflüchteten auch. Wie spreche ich mit meinen Auszubildenden? Mhm. Also wenn ich jetzt mit Platt oder mit einem Niederbayerisch ankomme, das lernen die nicht in der Sprachschule. Also ich muss mich sensibilisieren, ganz einfach, dass ich Hochdeutsch spreche. Genau das, wie sie es gelernt haben.
Und als
das
Ausbilder, ja.
Müssen die Ausbilderinnen und Ausbilder einfach wissen, dann funktioniert es in der Regel auch. Ja, ich glaube, die Kenntnis übereinander, über die Generationen ist wichtig. Ich lerne das ja bei mir auf der Arbeit auch. Ja, also wenn meine neuen Kolleginnen und Kollegen mit Mitte 20, Ende 20 kommen, ja, die sind anders aufgewachsen.
Die finde ich cringe.
Ja, genau.
Ganz genau.
Ja.
Wenn da nochmal ein Platz frei ist, wie man sich das Handy abgewöhnt, ne, schreibst du mich bitte gerne auf die Liste.
Ja, mach ich. Ja.
Du stehst schon seit ein paar Jahren hier bei uns auf der Liste. Das sei dir mal verraten. Das weißt du, glaube ich, auch. Wir tänzeln schon eine Weile umeinander rum hier bei Zuhause in Essen. Es gibt eine ganz intensive Verbindung auch zur Sparkasse Essen. Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel raus. Du hast schon gesagt, es gibt Möbelstücke, die sind von der Sparkasse. Aber es geht mir jetzt speziell um Emir. Ne?
Ja.
Emir ist jung, hat Abitur gemacht.
Ja.
Und wurde sogar vom ZDF begleitet.
Genau.
Warum ist Emir so ein tolles Thema für unseren Podcast?
Weil Emir einfach ein Bild gibt, wie unsere Arbeit sein muss und wie sie vielleicht bisher nicht war. Weil Emir ist genau, wie ich gerade schon erwähnte, über soziale Netzwerke an uns geraten. Muss man sich vorstellen, junger Mann hat Abitur gemacht, 2,5er Schnitt und hat 2 Jahre lang es nicht geschafft, beruflich so Fuß zu fassen, wie er sich das gewünscht hat, ja, eine Ausbildung zu finden. Er hat sich dann bei uns registriert, wir haben Kontakt aufgenommen, der Kollege hat dann mit Emir telefoniert, okay, komm vorbei, war dann hier genau im Basecamp und da haben wir dann relativ schnell festgestellt, woran es lag, die Bewerbungsunterlagen waren unter aller Sau, ja, also wirklich, okay. Ne? Also das war ein Kriterium, aber natürlich auch dann oftmals gescheitert und dann ist es vollkommen egal, habe ich Abitur oder nicht, ja, wenn du mehrfach scheiterst, dann musst du aufgebaut werden. Und da hat er relativ schnell hier ein Vorstellungsgespräch, da ein Vorstellungsgespräch. Und dann haben wir halt eben auch mit der Sparkasse gesprochen und die Sparkasse Essen. Wir hatten dann eine Ausbildungsmesse hier im Basecamp, wo wir mit vielen Unternehmen, mit all unseren Teilnehmenden sehr exklusiv unterwegs waren. Die Sparkasse hat gesagt, ja, wir kommen gerne vorbei, aber eigentlich haben wir gar keinen Ausbildungsplatz mehr frei. Mhm. Das ist natürlich sehr beliebt. Ne? Dann haben wir gesagt, kommt vorbei, ne? Dann können auch junge Menschen mit euch nochmal sprechen, zumindest Vorstellungsgespräche üben oder so, oder sich auch informieren lassen über den Beruf, vielleicht im nächsten Jahr. Ja. Aber beim Emir guckt ihr bitte ganz genau hin. So, das haben sie getan. Und ich glaube, der Spruch ging ungefähr so, wir machen unser Buch nochmal auf.
Ach, toll.
Ja, also das Buch war zu für das Jahr und der Emir hat dann die Ausbildungsstelle bekommen, ist, soweit ich weiß, erfolgreich unterwegs, ja, macht das Ding ganz gut, kommt jetzt ins zweite Ausbildungsjahr. Genau diese Geschichte hat eben das ZDF visuell begleitet, ja, und man muss sich das vorstellen, ist an seinem ersten Arbeitstag mit Kamerateam zur Arbeit gekommen. Das fand ich schon cool.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Raphael, ganz kurz Steckbrief, du weißt ja, Sparkasse, Das gibt's hier für alles ein Formular. Den Namen haben wir, welcher Jahrgang?
70.
Du hast selbst Familie, Kinder?
Ja, ich bin verheiratet und habe eine knapp 3-jährige Tochter.
Wo wohnst du hier in unserer schönen Stadt?
Ich wohne im Moltkeviertel.
Im Moltkeviertel, da wohnen wir ja auch noch. Ja klar, natürlich.
Mal sehen.
Ja, ja, wir sind uns
wir kaufen dieselben Tannebäume.
Dazu kommen wir dann auch gleich nochmal. Das wird der Abschluss, das wird lustige Pointe. Ja. Du bist gut vernetzt, du hast diese Energie, das Rhetorische. Anders als einige Top-Leute bei Joblinge, wenn ich es mal so durchgehe, die Vita, kommst du ja wirklich aus der sozialen Arbeit selbst. Nicht aus dem Unternehmen, nicht aus der Unternehmensberatung. Du bist Diplom-Sozialpädagoge. Hier Uni Duisburg-Essen studiert. Was hat dich gereizt an diesem Studium?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe einen relativ schrägen Weg genommen, ja. Also ich habe es gerade schon mal kurz erwähnt, ich bin sitzen geblieben, das stimmt nicht ganz, ich bin zweimal sitzen geblieben, ja. Ich bin mit dem Hauptschulabschluss gestartet. Ich habe eine Ausbildung gemacht, habe die mittlere Reife während der Ausbildung nachgemacht, habe mein Fachabi gemacht.
Krass.
Habe Zivildienst gemacht und war mir relativ sicher, soziale Arbeit werde ich nie im Leben machen. Mhm. Ja, dann bin ich nach dem Zivildienst mit dem Studium angefangen hier in Essen, damals Universitätsgesamthochschule. Deswegen konnte ich mit meiner Fachhochschulreife hier Wirtschaftswissenschaften studieren. Ja. Bin da schnell an meine Grenzen gestoßen, ja, und habe dann auch wirklich ohne Flachs ungefähr ein Jahr gebraucht, um das zu finden, was ich brauchte. Und hab dann irgendwie so ein bisschen meine Vita genommen, hab nochmal geguckt, wo kann die Reise hingehen. Und ich glaube, das Soziale und Erzieherische liegt meiner Familie so ein bisschen im Blut. Ja. Das haben wir von unserem Vater geerbt. Dann bin ich irgendwann darauf gestoßen, dass ich alleine mit dem, wie ich meinen Weg gegangen bin, mit sozialer Arbeit was machen kann. Und ich hatte das Netzwerk, ja, dass man mir geholfen hat an einem Punkt, wo ich eben vielleicht nicht alleine weiter wusste. Und das will ich einfach initiieren, dieses Netzwerk zu sein für junge Menschen, die strugglen, die vielleicht gerade diesen Weg nicht gehen können. Und ich glaube, mit einer gewissen Erfahrung und vielleicht dann auch gewissen Authentizität funktioniert das gut.
Ja. Und jetzt muss man auch sagen, wenn ich höre, ihr kriegt über 80% eurer Leute in die Ausbildung, davon bleiben wiederum über 80% bis zum Ende. Da könnten Leute, die keine Ahnung haben, sagen, 80%, das heißt ja wirklich, einer von fünf fliegt ja raus, da schon und danach noch. Das sind sensationelle Quoten. Ja. Wenn man ins Handwerk schaut, Bauindustrie und so weiter. Da sind viele, auch nach der Ausbildung, ich glaube schon über die Hälfte, mit 25 schon gar nicht mehr in dem Beruf.
Ja.
Verliert unheimlich viel auf diesem Weg.
Ja.
So, und wie weit ihr hier geht, das sehe ich ja. Man kann Lego spielen, hast du mir gerade gezeigt. Wir haben ja eine kleine Führung gemacht. Man kann natürlich Lego Serious.
Ja. Lego Serious Play.
Ernsthaftes Spielen mit Lego. Ja. Da geht es um Innovation etc. Aber Klima, darüber müssen wir reden. Du bist Preisträger 2024. Was hast du mit was gewonnen, ihr?
Muss man sich so ein bisschen vorstellen, als wir das Basecamp hier gegründet haben, da hatte der damalige Förderer, das war JP Morgan, leider eine andere Bank als die Sparkasse, aber
gut,
die gibt's ja auch, ne? Habe ich schon gehört. Ja.
Ich nicht.
Die haben das Ganze initiiert. Letzten Endes war auch der Wunsch, dass wir jedes Basecamp mit einem Oberthema versehen. Und habe ich damals schon gesagt, ja, Moment, wir sind hier in der Energiehauptstadt Europas, dann lass uns doch genau über dieses Thema sprechen, denn zur Wahrheit gehört auch, unsere Zielgruppe ist alles, aber nicht Fridays for Future. Ja? Da haben wir gesagt, aber wir müssen hier an dieses Thema ran und haben dann gesehen, okay, zum einen aus einer Motivation heraus, wir müssen die Umwelt schützen, wir müssen hier die Energiewende voranbringen, aber auch, mein Gott, der Arbeitsmarkt in diesem Bereich ist so hammermäßig, ja, da werden Leute gesucht, ne, zigtausende von Menschen brauchen wir, um eben diese Klimaziele zu erreichen. Und daraus haben wir dann so ein bisschen das System gemacht, wir haben das dann Klimawelten genannt, ja, dieses Projekt. Und das sensibilisiert junge Menschen einfach erstmal zu dem Thema, erklärt, worum geht's eigentlich. Wir wollen eine Verhaltensveränderung anstoßen, ohne erhobenen Zeigefinger. Ja, also irgendwie jetzt einem Menschen zu sagen, du darfst kein billiges Fleisch mehr kaufen, der hat nicht so viel Geld, um sich teures Fleisch zu kaufen. Mhm. Und jetzt irgendwie in den Lebensalltag so einzugreifen, führt nur zu Ablehnung. Das wollen wir natürlich nicht. Mhm. Aber der Kern ist natürlich, dass wir dann gesagt haben, so und jetzt stellen wir dir mal Berufe vor, die so zukunftsträchtig sind, die kannst du machen. Und dann hat das zwei Hintergründe. Zum einen sind sie total angefixt von der Idee, ihre Familie mit den zwei Kindern und in der tollen Wohnung natürlich auch ein gutes Leben zu gewährleisten auf einem gesunden Planeten. Gleichzeitig aber auch eben so viel Geld zu verdienen, dass sie sich ein gutes Leben leisten können.
Ihr erklärt erstmal den vom Menschen beschleunigten Klimawandel und unseren Handlungspflicht.
Ja.
Auch im Privaten.
Ja.
Und öffnet dann die berufliche Welt. Das
ganz
ist sehr,
genau.
Das ist sehr clever.
Ganz genau. Ja. Das ist eben von der Jury eben sehr wohlwollend auch gesehen
Welche
worden.
Welche Jury? Welcher Preis
war das? Das war der Deutsche Nachhaltigkeitspreis. Und das war natürlich schon eine Ehre. Also klar, weil ich totale Überzeugung hatte mit meinen beiden Kollegen, Lukas und Eva, die das mit inhaltlich vor allen Dingen mit aufgesetzt haben, irgendwie einen Mehrwert zu schaffen und ich sag mal so eine Wertschätzung, weil wir Dinge zusammengebracht haben, die man vielleicht so nicht auf den ersten Blick zusammenbringt.
Und das in der Stadt der DAX und MDAX Unternehmen, die genau das tun.
Ganz genau, ja. Ganz genau.
Gut, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Man kann mit dir wunderbar über diese Stadt sprechen und wo wir gerade stehen. Ich überlege gerade, wie man euren Job unnötig machen könnte. Es gibt so viele Berufe hier in Essen im Ruhrgebiet, die man eigentlich unnötig machen muss. Wo setzt man da an, im besten Sinne, um nicht so viele Menschen, so unglaublich viele junge Menschen an eine Perspektivlosigkeit zu verlieren?
Ich glaube, wir brauchen die Bereitschaft oder alle Akteure, die sich in diesem Feld bewegen, brauchen die Bereitschaft, die besten Instrumente einfach auszurollen. Wir haben relativ viele Dinge, die getan werden in Schulen und auch danach. Wir müssen diese Dinge unbedingt und zwingend auf ihre Wirkung überprüfen. Ja, es ist alles unfassbar teuer. Ja, wir haben kein Geld. Also lasst uns doch schauen, dass wir dieses Geld einfach besser einsetzen. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Teil unseres Programms wird so gefördert, dass es letztendlich für mich schädlich ist, dass ich jemanden schnell in Ausbildung bringe. Mhm. Ja, weil der nicht mehr da ist und ich den nicht mehr abrechnen kann. Und das darf nicht sein. Das ist doch völlig krank. Ja, und da müssen wir einfach ansetzen. Das ist übrigens auch etwas, das wir als Gesamtinitiative wirklich immer wieder proklamieren, dass wir sagen, lass uns hier zu einer Outcome-basierten Finanzierung kommen. Gib mir kein Geld dafür, dass ich einen Jugendlichen aktiviere oder betreue, gib mir Geld dafür, dass ich den in Ausbildung bringe.
Wie jede Personalberatung auch.
Absolut, genau. Und das wäre, also jeder Headhunter bekommt Geld dafür, genau, dass er mir einen neuen Mitarbeiter besorgt, dann bekommst du die Kohle. Und genau so müsste man da einfach rangehen, wohl wissend, dass natürlich hier in dem System auch junge Menschen stecken, die tatsächlich erhöhten Förderbedarf haben. Aber auch da ließe sich sicherlich das eine oder andere nochmal verändern.
Dann nehme ich das zurück. Ich will euch gar nicht unnötig machen. Mir kommt jetzt gerade
der Gedanke. Das sagen wir selber über uns. Ja, wir wollen uns abschaffen.
Ich möchte aber, eigentlich möchte ich euch noch viel breiter ausrollen. Ja. Denn diese Orientierungslosigkeit, die gibt's ja wirklich mit jedem Schulabschluss, in jeder Lebenslage fast.
Ja. Wenn wir unsere Erfahrung gemacht haben über viele Jahre mit unseren klassischen Zielgruppen, dann gucken wir natürlich auch, wen gibt's denn da noch? Ja, ja. Und auch da möchte ich vielleicht ein Programm nochmal hervorheben, das wir im letzten Jahr an den Start gebracht haben. Wir nennen das Jump and Run, wo wir mit Jugendlichen arbeiten, die keinen Schulabschluss haben. Die Prämisse mit dem Förderer, das ist die Stiftung Mercator, die das Programm über 3 Jahre als Modellprojekt fördert, war ganz einfach, wenn ich einen jungen Menschen treffe, der offensichtlich mit dem System Schule ein Problem hat, dann prügel ich den nicht in die Schule, sondern ich überzeuge ihn davon, eine Ausbildung aufzunehmen. Und das funktioniert. Also du brauchst keinen Schulabschluss, um eine Ausbildung aufzunehmen. Du brauchst ein Unternehmen, das da mitgeht. Ja? Und wir haben hier auch schon tatsächlich erste Erfolge. Und auch hier ist die Zahl gewachsen. Als ich den Antrag gestellt habe, vor 1,5 Jahren, waren wir bei, ich glaube, 46.500 bundesweit, die Schule ohne Schulabschluss verlassen haben. Im letzten Jahr waren es 62.000. Also die Zahl steigt, ja, und das hat ganz viel mit Corona zu tun, mit Unterrichtsausfall und Perspektivlosigkeit, Sprachkompetenz. Aber genau das ist der Punkt. Wenn wir da nicht rangehen, ist es die nächste Gruppe, die struggelt.
Landeanflug mit Happy End. Du bist ja wirklich, ich merke das ja, du bist ja mit Leidenschaft dabei. Was sind die magischen Momente deiner Arbeit?
Relativ einfach. Und ich muss auch sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Arbeit. Es ist anstrengend, weil wir natürlich viele Dinge denken. Also zum einen die Vermittlung der Jugendlichen, ne, immer wieder die Überzeugung der Unternehmen, die Überzeugung der Jugendlichen für Ausbildung, für bestimmte Berufe. Aber insbesondere auch, ich sag mal, die Finanzierung des Ganzen, ja, dass wir immer wieder schauen müssen, wie können wir das Ganze finanzieren, weil ein Großteil dessen, was wir tun, eben wirklich über privat finanziert wird. Und da gibt's so ein paar Highlights, ne. Wir haben, an jedem Standort haben wir eine Glocke hängen, ja. Das ist unsere Alumni-Glocke, ja. Und jedes Mal, wenn ein junger Mensch einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, kommt er in unser Büro, klingelt die Glocke und alle Personen aus allen Räumen strömen dahin, applaudieren. Und dann darf der junge Mensch einfach mal sagen, wo die Reise hingeht, ja, wie er das gemacht hat. Auch ich zweifle manchmal, ja. Und wenn ich das höre, wenn ich die Glocke höre, dann bringt mir das die volle Überzeugung wieder. Ja, das ist toll.
Gänsehaut.
Ja.
Am Ende gibt's immer die große Zuhause in Essen Plakatwand. Hier habe ich das, gut, man kann es natürlich ahnen, weil du bist jetzt Folge 71, ne? Man konnte es ahnen, die habe ich auch vorher nochmal geschrieben. Große Fläche direkt hier am Headquarter, gar nicht weit weg, Sparkasse Essen in der Innenstadt. Da gehen ja auch Jugendliche vorbei, auch künftige Mentoren gehen da vorbei, etc. Unternehmerinnen, Unternehmer. Was ist deine Botschaft an uns? Du hattest Zeit, dir was zu überlegen. Wir sind sehr, sehr gespannt. Vielleicht ist das beste Plakat unserer gesamten Serie.
Ja. Ich würde vielleicht auch leicht abstrahiert einfach einen Menschen auf ein großes Plakat malen und so der Begriff, der mir die ganze Zeit so im Kopf rumschwirrt, ist Schulterschluss. Wir haben in dieser tollen Stadt viele Möglichkeiten, wir haben aber auch viele Herausforderungen. Ja, und ich sehe, weil ich glaube, Mafalani hat es damals gesagt, dieser klassische Sozialäquator A40. Ja, Wir müssen einen Schulterschluss hinbekommen zwischen dem Süden und dem Norden. Das hört sich so blöd an. Letzten Endes, und deswegen meine ich den Körper, wir haben gemeinsam ein Herz und wir haben gemeinsam einen Kopf. Ja, und ich glaube, das zusammenzubringen, ja, dass man Hand in Hand arbeitet, dass die Menschen füreinander da sind, ganz viel hängt auch am Ehrenamt. Und da bin ich ein riesen Fan von. Ja, ich meine, dass allein in Essen 180.000 Menschen sich ehrenamtlich engagieren, ist ein Wahnsinn. Also unfassbar. Ein Drittel, dass wir eine Ehrenamtsagentur brauchen, die mit mehreren Mitarbeitern das organisieren muss und das wahnsinnig toll macht, finde ich unfassbar. Und das zeigt ganz einfach, wie dieses Potenzial in der Stadt ist. Aber ich glaube tatsächlich, diesen Schulterschluss müssen wir herstellen, um einfach zu merken, das ist unsere Stadt, das ist unser gemeinsames Herz. Und das ist für mich vielleicht so ein bisschen das Bild, dieses Miteinander prägen. Jeder, der von sich meint, dass er nichts kann, kann vielleicht auch mal die Einkaufstasche tragen und schon kann er etwas wiedergeben, sich einbringen. Ja, und ich glaube, das ist im allerkleinsten Maße vielleicht etwas, wo wir sagen können, jeder kann dazu beitragen.
Raphael Karasch, danke schön für deine Zeit.
Gerne, danke.
Der Mann ist 364 Tage im Jahr Chef der Joblinge. Einen Abend im Jahr, kurz vor Weihnachten, mein Weihnachtsbaumverkäufer. Wollte ich noch sagen. Macht ihr das wieder dieses Jahr?
Ich bin ja gar nicht der Verkäufer. Das ist der Roundtable. Ja. Die Kollegen vom Roundtable, die uns seit vielen Jahren auch unterstützen. Ich bin derjenige, der sich dann den Spaß macht, mit einem Weihnachtsanzug dorthin geht und den Kollegen, den Jungs, etwas Erwärmendes vorbeibringt. Aber natürlich kaufe ich auch einen Tannenbaum. Dann sehen wir uns. Das ist natürlich eine schöne Sache für den guten Zweck, nicht nur für Joblinge, sondern auch für viele Projekte, wo Kinder gefördert werden. Schöne Sache.
Dankeschön. Also dann sage ich ho, 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 fröhlichen Sommer.
Dankeschön.
Ich habe auch noch mal nach der Zusammensetzung gefragt, also ob sich so klassische Klischees bestätigen. Ich bin mir da gar nicht so sicher, wenn man überlegt, dass mehr als die Hälfte der Jugend in unserer Stadt Einwanderungsgeschichte hat, dann ist die Zahl bei den Joblingen nicht groß anders. Raphael sprach von 65% etwa teilnehmende Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Migrationshintergrund, sagte man, im Programm. Auffälliger schon, es sind sehr häufig Jungs. Ja, was für ein spannender Einblick wieder, wie toll diese Menschen kennenzulernen, mit ihnen gemeinsam, die so viel Leidenschaft haben, sich darum kümmern, dass es in Essen immer, immer besser wird. Auch eine große Freude für mich zu hören, dass die Sparkasse Essen hinter diesen großen Geschichten steckt und oft auch hinter so kleinen Erfolgsgeschichten. Lieber Emir, alles Liebe. Und auch Ihnen einen wunderbaren Sommer. Genießen Sie diese Zeit bei einem kühlen Getränk hier in unserer schönen Stadt.
Das war Zuhause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge jeden zweiten Dienstag im Monat.